Prio 1 war, dass ich mir wünschen würde, dass Politiker mehr auf WissenschaftlerInnen hören würden, weil ich glaube, dass wir für viele Probleme tatsächlich eine gute Studienlage haben und tatsächlich auch Ansätze haben. Teilweise sind Richtwerte einfach zu niedrig, obwohl es genug Studien dazu gibt, die sagen, dass diese Richtwerte niedriger sein müssten. Ja, dass da einfach der Wert der Natur für uns Menschen erkannt wird und nicht unbedingt immer nur geschaut wird, was ist jetzt der monetäre Effekt. Unsere Lebensgrundlage steht da einfach irgendwie auf dem Spiel und das müsste ein bisschen ernster genommen werden.
Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute begrüße ich Jana Isanda Navarro. Jana, du bist Gewässerexpertin, studierte Biologin und hast eine Professur in Kopenhagen und bist uns auch jetzt von da aus zugeschaltet.
Hallo Peter.
Herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Und ich frage natürlich auch dich nach deinem schönsten Walderlebnis.
Ich weiß gar nicht, ob ich da eins so rauspicken kann. Ich habe 2 Hunde und bin dementsprechend oft im Wald unterwegs und gehe spazieren. Und ich glaube, es sind einfach die ruhigen Momente mit meinen Hunden im Wald allgemein, wenn man niemanden hört und einfach nur dem Rauschen von Blättern lauschen kann.
Ja, also glaube ich gerne. In Dänemark ist Wald jetzt auch nicht so das Riesenthema, glaube ich. Ne? Als wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Das ist
und
richtig.
Also ich finde, Dänemark ist sehr flach, so würden mir auch die Berge fehlen. Ne? Also ich irgendwie, ja, also Wald mit Wald verbinde ich das nicht, wobei ich glaube, es gibt da sehr, sehr schöne Eichenwälder auch. Aber
also es gibt,
nicht
gibt
um Kopenhagen.
Tolle Wälder, man muss sie ein bisschen suchen, ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Kopenhagen. Da gibt es, glaube ich, sogar den größten zusammenhängenden Wald in ganz Dänemark. Und ansonsten, hast du recht, haben wir nicht so viel Wald, das stimmt.
Aber Wasser.
Aber Wasser, viel Wasser,
aber, ja. Du bist jetzt aber nicht Expertin für Salzwasser, sondern für Süßwasser. Ne? Und wenn ich das richtig gelesen habe, ich bin ja jetzt nicht so vom Fach, geht es um Oberflächenwasser, also Bäche, Flüsse, Seen.
Genau,
also überall da, wo Wasser draußen ist. Ne?
Genau, also grundsätzlich Binnengewässer, das heißt eigentlich alles außer das Meer. Genau, und ich bin spezialisiert vor allem auf Seen, also auf stehende Gewässer und auch etwas größere und nicht so kleine Tümpel. Genau.
Da, also wir haben gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen, meine Podcasts sind grundsätzlich nicht geskriptet, sondern das läuft. Natürlich habe ich vorher mal geguckt, wer bist du? Du machst, glaube ich, auch mit Thomas Hörn zusammen, was ist ein Podcast?
Genau,
ne?
Wir haben einen Podcast Natur 2.0. Genau.
Ja. Der ist auch wirklich cool. Also ihr seid beide cool, aber der Podcast ist auch cool. Und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich den Podcast nicht skripte, sondern mich grundsätzlich mit den Personen beschäftige. Und ich habe natürlich viele Fragen. Wenn du sagst, stehende Gewässer, also hier in der Eifel haben wir nicht so schrecklich viel. Also so ein paar Vulkankrater, wo Wasser drin steht. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz typisch, dass man hier zum Beispiel fast nirgendwo schwimmen kann. Mhm. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Da habe ich also zig Fragen dazu. Aber eine, weil du beschäftigst dich ja auch mit Umweltfragen, mit Artensterben, mit solchen Sachen. Da habe ich mal was Erschreckendes gelesen, dass ein ganzer Teil des Mikroplastik in Seen von Badeklamotten kommt. Stimmt das? Das habe ich irgendwo mal gelesen. Und ich dachte, ups, ja, Badeklamotten sind meistens aus Kunstfaser. Ja. Und Seen, zumindest in Seen, wo relativ viel geschwommen wird, geht davon natürlich auch einiges flöten, ne?
Also inwieweit jetzt das Mikroplastik hauptsächlich auf Badeklamotten zurückzuführen ist, da müsste ich erstmal recherchieren und die Studie finden, die das gezeigt hat. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich so stimmt. Ich glaube, es gibt da noch viele andere Orte, wo das herkommt und wo es dann einfach in Gewässer eingetragen wird. Viel wird da einfach auch mit dem Regen dann mitgeschwemmt, aus den umliegenden Städten zum Beispiel. Also das Mikroplastik ist einfach ja überall vertreten und dass man das jetzt unbedingt auf Badeklamotten zurückführt, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so, ohne das nachzulesen, so bestätigen kann.
Ja, also ich fand es auch merkwürdig, sagen wir mal so, wenn das irgendein kleiner See ist und da baden tausende von Leuten, ja. Dann könnte ich mir das schon vorstellen.
Also selbst bei großen Seen, wo irgendwie, also zum Beispiel der Bodensee mit der Wassermasse einfach, also da können, glaube ich, einige drin schwimmen, bis man dann sagen kann, der Bikini, die Badehose ist schuld.
Okay, wir gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Deswegen komme ich gerade nochmal auf die Eifel eigentlich. Also was wir hier haben, das sind Stauseen. Mhm. Das hat übrigens die Nationalparkverwaltung, Nationalpark Eifel dazu animiert, vom Eifel-Amazonas zu reden, wenn man da ein paar Stauseen hat. Kann so ein Stausee eigentlich irgendwann wie ein normaler, natürlicher See werden? Also eigentlich ist es ja ein überflutetes Bachtal und da fehlen ja ganz, ganz viele Wasserorganismen. Also es ist ja kein gewachsener See.
Ja, es kommt so ein bisschen wahrscheinlich darauf an, inwieweit so die physikalischen und chemischen Parameter sich da anpassen können und vor allem auch die Hydrologie, also ob es da zum Beispiel Einflüsse gibt, ob das, also nicht jeder Stausee hat ja zum Beispiel einen Fluss, der ihn irgendwie speist. Teilweise sind es ja auch einfach Täler, die dann eben angestaut werden und der Fluss fließt gar nicht mehr hinaus, sondern es wird komplett reguliert. Also das kommt so ein bisschen drauf an, aber was die Organismen angeht, je nachdem, wie steil das Ufer ist, die sind ja relativ steil häufig, diese Stauseen, diese Ufer, ist zumindest, was das Plankton angeht, also so, dass das Freiwasser, die Freiwasserlebewesen, Fische und so weiter, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass sich das ähnlich verhält wie in einem großen See, ja.
Gut, also das wird ja wahrscheinlich von Enten und so weiter, von Wasservögeln hin und her transportiert, von, ich sag mal, richtigen Seen und die landen dann da drin und schleppen das einfach mit. Ne?
Ja, das und natürlich auch teilweise, je nachdem, ob das noch vielleicht ein grundwassergespeistes Bett irgendwie ist, was da angestaut worden ist, gibt es schon auch Lebewesen, die sich übers Grundwasser dann verteilen können oder tatsächlich einfach aus dem Bach, der da reinfließt.
Apropos Bach, der da reinfließt, auch da habe ich jetzt quasi einen Umweg-Gedankengang. Wann war denn das? Vorgestern hat es hier viel geregnet. Und bei uns muss man dann immer auf der Einfahrt, also wir wohnen hier in einem alten Forsthaus, aufpassen, dass man nicht auf Salamander tritt. Mhm. Ne, weil wir hier wirklich sehr, sehr viele Salamander haben. Also da muss man wirklich auch, wenn wir mit dem Auto irgendwo zurückkommen, da muss immer einer von uns beiden vorgehen und gucken, dass wir die aus dem Weg räumen, damit man nicht überfährt. Und die brauchen ja, die Larven, ganz sauberes Wasser. Also wir haben hier auch so wir sitzen hier oben auf dem Berg und am Hangfuß, da gibt es einen schönen alten Waldbach, da sind auch Salamanderlarven drin. Aber jetzt komme ich mal auf die Landwirtschaft zu sprechen, weil viele Leute sagen, ich habe noch nie einen Salamander gesehen oder schon ewig lange nicht mehr. Wie ist denn eigentlich die aktuelle Situation in Bezug auf diese ganzen Gülle-Einträge und so? Weil sowas vertragen Salamanderlarven ja überhaupt nicht. Hat sich da jetzt irgendwas verbessert? Weil wenn ich mir das so angucke, auch teilweise auch rieche, ne, je nachdem, was für eine Wetterlage ist, da ist ja noch ziemlich viel, was da so draußen ausgebracht wird.
Ja, also grundsätzlich ist der Eintrag von Stickstoff und Phosphor, der sich zum Beispiel in der Gülle ja dann befindet oder auch in anderen Düngemitteln, die ausgebracht werden auf landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen, problematisch für Gewässer und natürlich auch für Lebewesen, die sich darin entwickeln. Und da hat sich aber innerhalb der Europäischen Union und auch innerhalb Deutschlands einiges getan in den letzten Jahrzehnten. Also besonders schlimm ist es eigentlich gewesen in den 70ern, 80ern. Da haben wir den Höhepunkt von diesen Nährstoffen in den Gewässern mitbekommen. Und seitdem gibt es einige Regularien. Und ich glaube, es ist auch dieses Jahr erneut wieder angepasst worden in der Abwasserverordnung, was für Stoffe da zum Beispiel rausgefiltert werden müssen in den Kläranlagen und tatsächlich auch, dass Düngung angepasst werden muss an den Phosphat- und Stickstoffgehalt auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen. Also dass da schon geschaut wird, wenn da schon ein hoher Background quasi so ein vorhandener Nährstoffgehalt ist, dass dann weniger gedüngt werden darf. Also ich glaube, da ja, wird was getan.
Also es ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass es langsam besser wird, muss man ja sagen. Es gibt ja ziemlich viele schlechte Nachrichten. Es gibt übrigens auch viele Verordnungen, die nicht eingehalten werden, aber das siehst du ja dann besser. Was ist das Gesamtergebnis? Spricht ja dann wahrscheinlich für sich, oder? Sieht man das an Wasserorganismen, dass man sagt, da tauchen jetzt Arten auf, die zum Beispiel Gülle im Wasser nicht vertragen?
Ja, absolut sieht man das an den Arten, wenn sich die Nährstoffe wieder zurückentwickeln zu Konzentrationen, die es vorher irgendwie gab, wenn da weniger eingeleitet wird. Das Problem ist oft, dass, also selbst wenn wir uns an alle Richtlinien irgendwie halten und die Richtlinien auch streng genug sind, das ist ja auch gerne einfach ein Problem, dass es zwar Richtlinien gibt, aber die nur bedingt Organismen, Lebewesen schützen oder eben auch Gewässer schützen, dass dann diese Nährstoffe aber auch einfach teilweise wirklich sehr, sehr lange brauchen, bis sie abgebaut werden oder wieder raustransportiert werden aus diesem System und deswegen oft einen Verzug da ist. Und es gibt auch viele Gewässer, die erholen sich da teilweise einfach gar nicht von, weil diese Nährstoffe eben einfach im Gewässer verbleiben.
Okay, was wären denn so jetzt mal für Laien wie mich, was sind denn so Organismen, wo ich sagen kann, das Wasser, also hier ist das Wasser ganz okay. Also was gibt's da irgendwas, was man also sehen kann, dass, sagen wir mal, wenn es in Richtung Bachflohkrebs zum Beispiel geht oder Wasserflöhe oder so, die kann man ja auch noch mit bloßem Auge erkennen. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, wenn ich die finde, dann ist es vielleicht nicht unbedingt Trinkwasser, aber es ist doch ziemlich sauber.
Also grundsätzlich sind das eigentlich Unterwasserpflanzen, die sich auf dem Boden, also die nicht besonders hoch werden, sondern die tatsächlich einfach eher den Boden bewachsen. Armleuchteralgen zum Beispiel wären dann ein Beispiel, den man nennen könnte.
Wie sehen die aus? Also gut, wahrscheinlich wie ein Armleuchter.
Ja, tatsächlich sehen sie so ein bisschen aus wie so altmodische oder manche Leute würden auch sagen wunderschöne, ja so Kerzenständer vielleicht. Also die eben einen kleineren Stamm haben und dann oben wie so eine Art Kerzenständer mit mehreren Armen so einen kleinen Kronleuchter oben drauf haben. Die werden auch gar nicht so super hoch, so 15, 20 Zentimeter vielleicht. Und warum man das in den Wasserpflanzen ganz gut erkennen kann, also wenn man zum Beispiel einen See hat, wo hauptsächlich so Schwimmblattpflanzen sind, das heißt zum Beispiel eine Seerose, dann ist es oft so, dass die Wasserqualität, kann man indirekt davon ableiten, wie transparent so ein Wasser, wie so ein Gewässer eigentlich ist. Und damit Armleuchteralgen zum Beispiel auf dem Boden eines Sees wachsen können, muss das Wasser möglichst klar sein und darf nicht besonders viele Trübstoffe haben, weil ansonsten erreicht die kein Licht. Das heißt, wenn man so einen Rasen am Boden eines Gewässers hat aus klein wachsenden Pflanzen, dann ist das oft schon mal ein guter Indikator. Wenn man viel Schilfrohr zum Beispiel sieht, ist das oft ein Indikator dafür, dass das Gewässer sehr nährstoffbelastet ist.
Aha, weil es ist grundsätzlich ist immer schön, also auch so Rohrkolben sowas, auch nicht gut.
Ja, es ist wunderschön und erfüllt auch total viele wichtige Funktionen für ein Gewässer, aber kommt in der Regel nur an Gewässern vor, die relativ hohe Nährstoffkonzentrationen haben. Also diesen richtig klassischen Schilfgürtel.
Naja, wo der wächst, das sind ja oft so Endpunkte von Kanälen, Entwässerungskanälen oder so, ja. Das, wo sich der ganze Krempel sammelt. Stimmt, ja. Da sieht man oft so Schilfrohransammlung oder Rohrkolbenansammlung. Aber in dem Zusammenhang auch noch eine andere Frage. Und zwar, also ich komme ja eher von der Waldthematik her und Wald hat ja eine wahnsinnige Filterfunktion. Wenn wir schauen, sobald es irgendwo viel regnet, werden die ganzen Bäche braun, die Flüsse braun. Das heißt, da wird unheimlich viel erdreich abtransportiert. Also wenn es aus dem Wald kommt, dann eher weniger, aber die meisten Bäche laufen halt irgendwo durch die Feldflur. Wie problematisch ist das denn? Also ich denke jetzt mal an die armen Leuchteralgen, die dann unten drin sitzen und so ein Bach mündet in den See. Da wird ja dann der Schlamm, der lagert sich ja ab, auch auf diesen Algen. Ne? Oder ist das nicht so ein Problem?
Also es kommt so ein bisschen darauf an, was für Stoffe da mitgeschwemmt werden. Es gibt natürlich, gerade wenn dann Schlamm eingetragen wird, das ist vor allem für Muscheln oder für Organismen, die auf dem Boden des Gewässers leben, oft ein Problem, weil man sich den Boden eines Gewässers, stellt man sich oft einfach wie so ein glattes Blatt Papier irgendwie vor. Es ist aber nicht so, sondern es sind eher so ein Lückensystem mit vielen verschiedenen kleinen Mikrohabitaten, also kleinen Lebensräumen, wo eben verschiedene Tiere leben. Und wenn jetzt Schlamm darüber gewaschen wird, dann wird es eben zu einem sehr homogenen, sehr glatten Lebensraum, wo eben viele verschiedene Arten nicht mehr leben können. Muscheln zum Beispiel haben dann auch ein Problem, weil sie teilweise einfach zu tief eingegraben werden und dann keinen Sauerstoff mehr bekommen und dann absterben. Grundsätzlich ist vor allem in Skandinavien dieses Braunwerden von Gewässern, gerade von Seen, ein Problem, weil es hier viele Fichtenplantagen gibt, die solche Huminstoffe dann in die Gewässer auswaschen. Und wenn ein Gewässer dann dauerhaft tatsächlich richtig braun ist, dann hat das große Auswirkungen auf die ganze Nahrungskette und tatsächlich sogar auch auf physikalische Parameter in einem See. Also dann schichtet der See sich teilweise weniger, beziehungsweise hat eine weniger durchmischte Oberfläche im Sommer. Dann hat das hat Auswirkungen auf die Sauerstoffverfügbarkeit für die Lebewesen im See. Also das hat wirklich weitreichende Konsequenzen, wenn da stetig diese Substanzen eingewaschen werden. Und traurigerweise ist es so, dass dieser Effekt verstärkt wird mit dem Klimawandel, weil wir eben mehr Starkregen haben. Gerade in gewissen Gegenden, gerade in der Ostseeregion, das trifft genauso gut auf Norddeutschland ja zu, Hochwasser, Unwetter, das haben wir ja auch alle in den letzten Jahren auch in Deutschland erlebt, dass die einfach zunehmen und dadurch ja dieses Braunwerden der Gewässer auch zunimmt.
Ist insofern für mich interessant, weil also wir fahren häufiger auch nach Schweden, nächstes Jahr auch wieder, und es stimmt schon. Also wenn man mit dem Kanu über die Seen fährt, das ist eigentlich ganz typisch. Die sind braun. Mhm. Ne, so, das gehört irgendwie dazu. Und klar, links und rechts sind Wälder, wo auch viele Kahlschläge stattfinden. Es sind Plantagen, und das sind ja wirklich irre Humusauflagen, ja, die dann in der Sonne verbraten und auch weggespült werden, natürlich ins Wasser. Aber dass die eigentlich anders aussehen müssten, komischerweise bin ich auf die Idee auch noch nicht gekommen, weil das ist für mich irgendwie klar, wenn man da auf diesen Seen fährt, das Wasser ist halt braun. Ne? Dann war das wahrscheinlich von Natur aus anders, oder?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon noch ein natürlicher Faktor, dass Seen, die innerhalb eines großen Waldgebietes liegen, ein bräunlicheres Wasser vielleicht haben. Aber ich glaube, es gibt in Schweden relativ wenig naturnahen Wald noch. Das wirst du besser beurteilen können als ich. Mhm. Und das tatsächlich verstärkt diesen Abtransport von diesen Huminstoffen in die Gewässer. Das heißt, ja, die waren vielleicht mal leicht bräunlich, aber so dunkel schwarz, wie sie teilweise sind, also je nachdem, wo man in Schweden unterwegs ist, ist das wirklich ja ein starker Kaffee, in dem man da dann eigentlich schaut von der Farbe her. Mhm. Ja. Und das ist nicht natürlich.
Ja, ja, okay. Also es ist, weil ich meine, Schweden ist halt eigentlich auch ein Seenland. Ja. Ne? Und wenn man denkt, wie viel Seen davon betroffen sind, das sind ja die allermeisten. Also die, was nicht im Wald liegt, liegt ja in der Landwirtschaftsfeldflur. Ja. Ist dann wahrscheinlich auch nicht viel besser aus anderen Gründen. Wenn du einen Wunsch hättest für Wasserschutz, was wäre bei dir Prio 1?
Prio 1 wäre, dass ich mir wünschen würde, dass Politiker mehr auf WissenschaftlerInnen hören würden. Weil ich glaube, dass wir für viele Probleme tatsächlich eine gute Studienlage haben und tatsächlich auch Ansätze haben. Teilweise sind Richtwerte einfach zu niedrig, obwohl es genug Studien dazu gibt, die sagen, dass diese Richtwerte niedriger sein müssten. Ja, dass da einfach der Wert der Natur für uns Menschen erkannt wird und nicht unbedingt immer nur geschaut wird, was ist jetzt der monetäre Effekt. Unsere Lebensgrundlage steht da einfach irgendwie auf dem Spiel, und das müsste ein bisschen ernster genommen werden.
Ja, kann ich bestätigen. Ich war, wann war das? Im Frühjahr im Nationalpark Unteres Odertal. Das ist ja eigentlich ein Gewässernationalpark. Und da steht man da so auf dem Hügel und guckt da runter und sieht halt überwiegend Landwirtschaft. Ne? Also im Nationalpark. Außerhalb, ich habe nichts gegen Landwirtschaft, ich will ja auch irgendwas essen, aber wo man denkt, so einen richtigen, guten Wassernationalpark, also ich meine, wir haben ja tolle Flüsse, den Rhein, die Elbe, die Donau, aber auch die ganzen vielen kleineren und die Bäche und so weiter. Die haben halt alle den Nachteil, dass da unten überall Menschen sitzen, ne, im Tal und alles zugebaut haben oder nutzen und so weiter. Also, wo ich immer so ein bisschen von träume, wir haben ja Ansätze dazu, so Biosphärenreservat Elbe zum Beispiel, dass man da wirklich einen echten großen Gewässernationalpark mal hätte. Also das wäre so mein persönlicher Wunsch in Bezug auf Schutzgebiete, aber ich glaube, das ist ziemlich unrealistisch, oder? Also ich meine, wo sind denn die ungestörtesten Wasserökosysteme in Deutschland? Hast du da eine Vorstellung, wo man sagen könnte, okay, da geht es noch einigermaßen?
Also ich glaube, dass das natürlich in einem sehr bevölkerungsreichen Land wie Deutschland einfach grundsätzlich schwierig ist. Und die ungestörteren Gegenden findet man auch beim Wasser natürlich meistens eher in den Regionen, wo vielleicht auch nicht so viele Menschen leben. Die haben dann oft andere Probleme, wie zum Beispiel Alpenlandschaften, Alpenseen oder sowas, die eben einfach extrem unter der globalen Erwärmung auch leiden. Ansonsten würde mir da jetzt tatsächlich auch eher so die obere Lausitz noch einfallen. Genau, also eher im Osten Deutschlands.
Ja, also aber es fällt einem nicht mehr viel ein. Ne?
Nein, nein. Ich weiß auch nicht, ob das immer unbedingt so realistisch ist, dass wir dann vielleicht solche großen zusammenhängenden Naturschutzgebiete in Deutschland irgendwie etablieren können. Wir haben nun mal einfach viele, viele Einwohner in dem Land und das ist ja auch gut und schön so. Aber es gibt halt trotzdem Möglichkeiten, Gewässer zu schützen, trotzdem wir sie brauchen, benutzen und drumherum wohnen. Und das könnte ein bisschen motivierter angegangen werden.
Also müsste dein Lieblingstier ja eigentlich der Biber sein, oder?
Mein Lieblingstier, der Biber. Ich bin zumindest großer Biberfreund, ja, das ist richtig.
Der einfach hingeht und einfach alles umgestaltet.
Ja, bis er dann doch, es gibt ja die ersten Diskussionen, ob er nicht doch abgeschossen werden soll, weil er dann doch Leute wieder anfängt zu stören. Aber nein, ich bin große Biberfreundin, ja.
Ja, also übrigens zur Fläche, ne, das haben wir ja mal ausgerechnet, wenn man den Fleischkonsum reduzieren würde, sagen wir mal auf den klassischen Sonntagsbraten, dann bekämen wir in Deutschland eine Fläche frei von ungefähr der Größe Bayerns und Thüringens zusammen.
Ja, also
man könnte tatsächlich an Flächen arbeiten und so arme Länder wie Ruanda, die übrigens doppelt so viele Einwohner pro Quadratkilometer haben wie wir, die schaffen das, einen Nationalpark zu haben, der fast 1000 Quadratkilometer groß ist, ne? Und erweitert übrigens ja gerade einen Nationalpark in den Vulkanbergen, diesen Vulkano-Nationalpark, wegen den Berggorillas, erweitern den in einem dicht besiedelten Gebiet um 37 Quadratkilometer. Also ich weiß, klar, das ist schwierig und nicht so einfach umzusetzen. Aber ich denke immer, Menschenskinder, also wenn das so Länder schaffen, dann müssten wir das eigentlich auch hinkriegen.
Ja, da kann man jetzt vielleicht sagen, wo ein Wille ist, da ist ein Weg, ne? Aber dazu muss man wahrscheinlich einfach auch die Motivation haben. Und ich glaube einfach, dass unser großes Problem wirklich ist, dass wir halt nicht den direkten Wert dieser Ökosysteme, unserer Umwelt immer noch nicht zu schätzen wissen. Vielleicht ändert sich das mal.
Es ist schade, ne? Also ich hoffe das. Also du arbeitest daran, ich arbeite daran. Alle, die jetzt zuhören, sind hoffentlich auch motiviert, was zu tun. Da habe ich ein ganz süßes Beispiel eigentlich aus, wie war denn das neulich? Ich habe mich mal irgendeine Zeitungsredakteurin, die hat mich mal gefragt, irgendein Tipp für Kinder für Waldspaziergänge. Und ich habe einfach gesagt, suchen Sie sich einen Bach, nehmen sich eine Decke, legen sich drauf, lesen ein Buch. Die Kinder, die sind dann stundenlang beschäftigt. Mhm. Ne? Das könnte man auch sagen, ja, das ist nicht okay, die stauen den dann an und bauen da irgendwas, aber die, das ist so intuitiv schön einfach für die, die wollen gar nichts anderes. Also wir hatten das mal hier so auch so eine Art Ferienfreizeit für Kinder gemacht und irgendwas, was ich was für ein Programm aufgestellt und sobald wir den ersten Bach erreicht haben, und es war Sommer, ne, klar, konnten die direkt reingehen in der Badehose und die wollten da gar nicht mehr weg. Also da gibt's schon noch so eine intuitive Beziehung, aber als Erwachsene, also erwachsene Menschen, die einen ganzen Tag an einem Bach verbringen, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Oder du?
Ja, außer Kolleginnen irgendwie vielleicht und Freundinnen, die ähnliche.
Also bei der Arbeit jetzt, ja, ja, genau.
Aber grundsätzlich, also ich glaube auch so diese Furcht irgendwie, ach, da stauen die jetzt irgendwas an oder sowas. Also im Zweifelsfall kann man es ja danach selber wieder entfernen und man soll sie erstmal spielen lassen. Ich glaube, ja, das ist wichtiger, dass die da erstmal den Bezug zum Gewässer irgendwie etablieren. Und ansonsten gibt es so die Regel, alles, was beim nächsten Hochwasser wieder weggespült ist, und in der Regel haben die ja keinen Zement dabei und können da irgendwelche richtig festen Strukturen bauen, ist dann auch egal. Also ich würde das relativ entspannt einfach mal sehen und würde auch dazu aufrufen, ab nach draußen. Also ich habe eigentlich meine ganze Kindheit am Bach und am Tümpel irgendwie verbracht und nach irgendwelchen Molchen gekeschert und irgendwelche Lehmburgen gebaut und so. Also ja.
Sollte man machen. Ich bin sowieso auch eher für diese robuste Naturerkundung. Ich finde es übrigens auch schade, dass man keine Wildtiere zu Hause halten darf. Also nur als Beispiel, du dürftest keine Krähe aufziehen, du darfst sie aber als Jägerin oder Jäger schießen. Ne? Und denkt, hä? Also dann doch lieber mal zu Hause halten und ein Verhältnis dazu würden ja eh nicht viele Leute machen, davon abgesehen. Und so ähnlich ist es eben mit Kindern, die im Bach spielen auch. Aber wenn du jetzt an Gewässern unterwegs bist. Nehmen wir an, du gehst mit Freundinnen oder Freunden zum Schwimmen. K- kannst du das dann abschalten, dass du nicht ständig hinguckst, was passiert denn hier gerade, wie ist der Zustand, oder noch viel besser, kannst du das dann für dich behalten?
Das müsste man jetzt wahrscheinlich meine Freunde fragen, ob ich das für mich behalten kann. Nein, ich kann das, ich glaube, ich kann das schon, also ich kann das auf jeden Fall für mich behalten, es sei denn, es ist irgendwas ganz Dramatisches, wo ich mich wirklich drüber ärgere, aber ansonsten so das an den normalen Zustand hat man sich ja irgendwie schon ein bisschen fast gewöhnt. Mir fällt es tatsächlich bei Seen leichter als bei Fließgewässern. Es liegt vielleicht daran, dass ich mal Gewässerstrukturkartierungen gemacht habe, für relativ viele Kilometer also neben Bächen hergelaufen bin und alle möglichen Parameter aufgeschrieben habe. Und seitdem ist es immer noch, obwohl das jetzt echt einige Jahre her ist, dass ich, wenn ich so einen Bach sehe, im Kopf diese Parameter abratter. Aber mich auch genauso gut freue, wenn ich mal einen Abschnitt finde, der echt klasse ist. Dann passiert das schon mal, dass ich ein kleines Video davon aufnehme und irgendwelchen Freundinnen schicke, die ebenfalls in einem Gebiet unterwegs sind und arbeiten. Aber ansonsten, ja, ich kann Gewässer auf jeden Fall noch genießen. Ich bin auch privat sehr wasseraffin, was meine Hobbys irgendwie angeht. Und ja, kann das auf jeden Fall noch genießen.
Okay, gut. Es ist, weil ich finde es manchmal ein bisschen schwer, in der Freizeit diese ganzen ökologischen Probleme, die es natürlich gibt. Ne? Das ist ja nicht so, dass das grundsätzlich eben alles schön und gut ist. Es gibt noch ziemlich viele Baustellen. Ne?
Absolut.
Eine wäre zum Beispiel das, was man in Skandinavien ja zumindest, oder wir machen zumindest an vielen Seen, machen kann, draus trinken. Würdest du das in Deutschland irgendwo machen? Also sagen wir mal jetzt nicht bei einem konkreten See, sondern dass du sagst, aha, der Bach sieht so und so aus, dann nehme ich mal einen Schluck, oder ist dir das so heikel?
Ja, also aus dem Bodensee zum Beispiel würde ich trinken, ohne Probleme. Also das allerdings jetzt auch...
Aber auch nicht direkt aus dem Uferbereich?
Aus dem Uferbereich oder nicht, nee. Aber also aus gerade ja. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, tiefer an tieferes Wasser ranzukommen, hätte ich da kein Problem mit. Aber ich würde auch tatsächlich Oberflächenwasser aus der Mitte des Sees oder sowas, wenn man ein bisschen weiter rausschwimmen sollte oder mit dem Kanu unterwegs ist, vielleicht sollte man nicht so weit rausschwimmen, dann würde ich das schon tun, ja. Aus Fließgewässern in Deutschland...
Also beim Bodensee, oder? Wird's,
weiß ich nicht, ob ich das machen würde.
Also so ein Waldbach, ich weiß nicht, also ich, so für mich ist es so, ich gehe dann, wenn ich den Bach kenne und weiß, der entspringt wirklich im Wald, ne, in einem schönen alten Laubwald, und da würde ich mich das ehrlich gesagt trauen, aber es gibt irgendwo, also das war mal ein Ausbildungsrevier von mir, da gab es einen Wald, also so ein Areal mit einem Waldbach, also er ist ja auch im Wald entsprungen, der hatte den Flurnamen Im Dünndrisser.
Ein toller Name.
Das sagt, glaube ich, es geht also um Durchfall, ja. Falls jemand nicht verstanden hat. Also es gibt anscheinend auch also weiß ich jetzt nicht genau, woran das gelegen hat, aber anscheinend war es den Leuten klar, wer da draus trinkt, kriegt Durchfall. Mhm. Und keine Ahnung, ob das dann an irgendeiner mineralischen Zusammensetzung liegen kann, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber also grundsätzlich, ich muss sagen, ich würde mich bei einem reinen Waldbach trauen. Ich hätte, glaube ich, eher Angst, dass da, ich sag mal, 50 Meter oberhalb ein Rehkadaver drin liegt oder so. Ne?
Ja, eben. Genau das ist es ja. Also ich habe hab mal 2 Jahre in den USA, in Montana gelebt und gearbeitet. Und da habe ich in einem Haus gewohnt, mitten im Wald, wirklich auf einem Riesengrundstück, direkt an den innerhalb der Rocky Mountains, also ohne direkte Nachbarn. Und da kam das Wasser tatsächlich, was ich hatte im Haus, aus dem Bach hinterm Haus. Und selbst das Wasser, also ich habe das abgekocht und habe damit gekocht und habe darin auch gebadet und so, alles gut, aber ich habe das nicht getrunken. Und wir haben dann tatsächlich irgendwann mal an uns angeschaut, was ist in diesem Wasser denn eigentlich drin, in diesem Bach, der wirklich, also da leben nicht viele Menschen in dieser Gegend. Und da waren massig E. coli-Bakterien zum Beispiel drin, also Bakterien, die zum Beispiel Durchfall verursachen können. Und das in so einem sehr abgeschiedenen Teil der Welt, wo wirklich nicht viel los ist. Aber wie du schon sagst, man weiß eben nicht, was weiter oben gerade so in den Bach sich entleert hat oder gestorben ist oder so. Also ich bin da ein bisschen, das würde ich tatsächlich nicht machen, nee.
Also ich habe das schon oft gemacht, also auch in Schweden halt, ne, so Gebirgsbäche oder so, oder auch glaube ich auch in Polen, im Riesengebirge. Also, aber ja, wenn du das so sagst, klingt das nicht mehr so lecker.
Gut.
Ja, weil ich find das immer sowas Ursprüngliches halt, ne? Aber klar.
Das heißt ja auch nicht, dass du sofort krank werden musst. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie es dir gerade selber so geht an einem Tag. Aber es kann dann durchaus Leute von geben, die dann ja auch Durchfall kriegen und Magenschmerzen. Also vielleicht einen kleinen Filter dabei zu haben, Das wäre jetzt meine Empfehlung.
Kann nicht schaden. Ja. Wobei, wenn ich diese, ich habe es noch nicht probiert. Hast du mal so einen Filter getrunken? Ja. Hast du diesen, da gibt es ja so Strohhalme mit Filterzeug. Schmeckt das dann normal? Weil ich denke dann immer, nachher schmeckt das nach irgendwelchem Krempel, der da drin ist, im Filter.
Nee, ich habe verschiedene Filtersysteme schon ausprobiert und ich kann sagen, eigentlich, dass den Geschmack beeinträchtigt das jetzt nicht besonders.
Ja. Also das heißt auch umgekehrt, wenn das Wasser schlecht schmeckt oder da ist es eben sehr braun, ist sehr viel Humusstoffe drin sind, dann der Geschmack bleibt quasi auch erhalten.
Ja, also wenn das Wasser sehr braun ist, also gerade jetzt hier oben in Skandinavien, ist natürlich durch das Filtern dann trotzdem diese braune Farbe nicht raus, weil die Filter nicht fein genug sind dafür, die man da so mitnimmt. Mhm. Es schmeckt schon ein bisschen anders. Ja, schmeckt halt so ein bisschen wie Wald. Wie flüssiger Wald eben. Das wäre ja vielleicht was für dich. Und trotzdem ist es vielleicht, ist glaube ich für viele Menschen auch allein schon farblich ein Problem, wenn man sich Wasser anschaut, was dann so leicht gelblich ist oder bräunlich. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich da überhaupt trauen würden, das dann zu trinken.
Es sieht komisch aus. Also wie gesagt, beim Kanufahren haben wir das immer gemacht. Ja. Ne? Also, aber auch halt nicht am Ufer, sondern genau. Ne? Tasse ins Wasser. Ich finde es einfach schön, dass, obwohl da ja auch ein Haufen Zeug drauf schwimmt. Ne? Also da sind immer irgendwelche toten Insekten, die da mittreiben oder Vogelfedern oder.
Ja gut, das ist jetzt das geringste Problem. Ne?
Ja, würde ich auch mal sagen. Ne? Gut, im Zweifelsfall ist es einfach nur Eiweiß. Ja. Was man da mitträgt. Ja, aber wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, oder du hast es erwähnt, Klimawandel, Erwärmung. Ich habe mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, ist das Thema aufgekommen, die Gewässer erwärmen sich und auch der Boden erwärmt sich. Also dass auch die Bodenerwärmung völlig außer dem Fokus ist, weil letztendlich da dieselben Probleme auftauchen wie in Gewässern. Aber bleiben wir mal bei Gewässern. Ist da denn auch schon eine deutliche Zunahme festzustellen der Gewässertemperatur. Bei Seen kann man sich das ja vorstellen, das Wasser steht. Ne? Man kennt das Phänomen, das Uferbereich ist wärmer als weiter draußen, aber bei Bächen auch?
Ja, also bei Bächen haben wir natürlich auch zusätzlich noch das Problem, dass viele regulierende Mechanismen einfach abhanden gekommen sind, wie zum Beispiel eine ausreichende Beschattung von Fließgewässern. Also gerade kleinere Bäche, also wie viele kleinere Bäche kennt man, wo teilweise keine Bäume mehr rechts und links irgendwie stehen, dass also komplette Gewässerrandstreifen eigentlich verloren gegangen ist. Und der Effekt da ist schon nicht zu vernachlässigen, was da auch für Kühlungseffekte dann, einfach durch solche Beschattungen gegeben sind. Und wenn dann wärmeres Wasser schon in Bächen weiter oben am Ursprung, an der Quelle einfach entsteht, weil wir teilweise keine Beschattung mehr haben, natürlich ist das nur ein Faktor, der irgendwie zur Kühlung beiträgt, das wird dann ja immer wärmer, je weiter runter es fließt und trägt natürlich jetzt nicht dazu bei, dass dann vielleicht auch größere Gewässer oder größere Fließgewässer auch einfach mal ein bisschen kühler bleiben, wenn die Zuläufe schon sich erwärmen.
Also wäre das eigentlich eine dringende Forderung? Ich meine, die Bäche, die wir haben, die waren ja, sind ja alle mal irgendwann im Wald gewesen. Ne? Dass man, wenn man das zumindest bremsen will, möglichst schleunigst dieses Begleitgrün, also Erlen, Weiden, sonst was, wieder an die Bäche ranbringt. Ne? Damit könnte man das ja dann deutlich bremsen. Ne?
Damit, das würde auf jeden Fall helfen, ja.
Ich meine, mir fällt gerade ein Faktor müsste sich doch positiv auswirken, und zwar die Abschaltung der Atom- und Kohlekraftwerke. Also zumindest für die großen Flüsse. Weil die haben die ja gut aufgeheizt, ne? Also, oder? Das ist doch ein Riesenfaktor. Also fällt mir gerade so ein. Gibt es dazu schon irgendeine Studie? Weil, sagen wir mal, wenn man, also die meisten Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke werden doch mit Flusswasser gekühlt.
Ja.
So, wenn man die Dinge abschaltet, das ist ja eigentlich wie eine große Flussheizung. Also da, wenn die jetzt abgeschaltet werden, dann kommt ja kein, also das Kühlwasser, das ist ja genau andersrum, es ist ja Warmwasser, was dann da reinkommt. Wenn das wegfällt, müsste sich doch zum Beispiel der Rhein wieder ein bisschen abkühlen.
Ja, da müsste ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen nachlesen, das weiß ich so ad hoc nicht. Ich weiß nicht, was es da für Regularien und schon alleine gab, wie warm das Wasser überhaupt eingeleitet werden durfte, ob das nicht vorher schon abkühlen musste, bevor es eingeleitet werden durfte. Und dann hängt das natürlich auch bei so großen Gewässern so ein bisschen davon ab, wie viel wird da eingeleitet, und das sind einfach riesige Wassermassen, über die wir da ja reden, in der, im Inn, in der Donau, Rhein oder wo auch immer. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt durch das Abschalten da einen Effekt gesehen hat. Das müsste ich nachschauen.
Nee, also habe ich auch noch nichts drüber gelesen. Das ist mir nur gerade so spontan eingefallen, wo ich dachte, Moment, das sind doch eigentlich große Heizkörper sozusagen. Also ich habe davon auch keine große Ahnung, ne? Aber das wäre ein schöner Nebeneffekt, wenn die Flüsse auch dadurch ein bisschen entlastet werden, dass sie nicht mehr so aufheizen. Aber gut, muss man vielleicht noch rausfinden. Vielleicht spielt es auch gar keine Rolle, ne? Weiß man nicht. Aber so ab und zu mal eine kleine positive Nachricht kann ja nicht schaden.
Das stimmt, ja.
Ansonsten gibt es ja was für mich auch immer interessant ist, sind ja sehr, sehr viele Flüsse sauber geworden, muss man schon sagen. Die Ruhr ist ja immer so das Paradebeispiel, ne? Oder der Rhein, wo es wieder Lachse gibt. Aber ist das nicht auch so ein bisschen verlogen, weil wir ja quasi unsere ganze Schmutzindustrie in Anführungszeichen in andere Länder ausgelagert haben? Also ich meine, das machen die natürlich freiwillig, aber die produzieren die dreckigen Sachen und wir haben hier dafür gute Gewässerreinhaltebestimmungen. Ist das nicht so ein bisschen verlogen?
Ja, würde ich dir zustimmen, dass teilweise Probleme verlagert werden. Also wenn man sich Aquakulturfarmen zum Beispiel teilweise anschaut, da muss man jetzt nicht weiter östlich in die Welt schauen für irgendwelche Garnelen, sondern das kann man genauso gut sich anschauen, wie werden zum Beispiel Forellen oder Lachse produziert aus Aquakulturfarmen in Skandinavien teilweise mit, ich möchte das persönlich nicht essen, wenn man sich anschaut, wie viel Antibiotika die da bekommen, was das teilweise tatsächlich auch für die Natur ja macht. Solche großen Aquakulturen, gerade wenn sie im Freiwasser etabliert sind, also einfach in natürlichen Systemen und eben nicht extra gebaute Anlagen sind. Und selbst da ist der Nährstoffeintrag aus diesen Systemen für die Umwelt einfach auch extrem groß. Also ich glaube, ja, man kann es niemandem vorschreiben. Es gibt ja keine Ökodiktatur oder Umweltdiktatur irgendwie. Aber da muss jeder sich, glaube ich, einfach mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und sich anschauen, wo kommt das eigentlich her, was ich da so esse? Und ist das jetzt wirklich gut für mich? Und da muss ich mich nicht mehr für die Umwelt interessieren, sondern einfach nur egoistisch sein und auf meinen eigenen Körper gucken und schauen, ob ich das eigentlich wirklich zu mir nehmen möchte. Aber ich glaube, dass das einfach oft nicht, das ist einfach ein fehlendes Bewusstsein, wie diese Dinge produziert werden.
Genau, das ist ein schönes Beispiel. Irgendwo kommt der ganze Dreck ja auch wieder zu uns zurück auf den Teller. Ja, egal, ob das jetzt Pflanzen oder Tiere sind. Also ich selber esse jetzt schon länger kein Fleisch mehr, aber da ist es ja besonders konzentriert. Ich habe da auch mal, ich weiß gar nicht mehr, welche Stoffe das waren. Es gibt doch auch hormonähnliche, wie Weichmacher zum Beispiel, Stoffe, die sich in Gewässern reichern und dann zum Beispiel dazu führen, dass männliche Fische eher in die weibliche Richtung tendieren und ähnliche Dinge. Was tut sich da aktuell?
Ich weiß nicht, wie da die aktuelle Studienlage ist, aber es ist richtig, dass da viele, viele Stoffe eingebracht werden, hormonelle Stoffe, ja, die sich teilweise dann ja auf verschiedene Lebewesen da auswirken können. Nicht auf alle, weil natürlich muss es irgendwie einen Bezug dazu geben, biologisch. Funktionieren ja nicht alle Stoffe für Plankton genauso wie für Menschen irgendwie oder für Fische. Aber ich weiß nicht, inwieweit diese Stoffe auch überhaupt bei Kläranlagen zum Beispiel eine Rolle spielen, wie weit die überhaupt im Bewusstsein sind.
Also eigentlich müsste das Kläranlagenwasser ja so sein, dass das Personal dort jeden Tag ein Glas Wasser am Ausgang.
Ich glaube, da sind wir weit von entfernt.
Also nichts gegen die Leute, die da arbeiten. Ich bin ja froh, dass die da arbeiten und das machen. Aber ich meine nur von den Kläranlagen selber her müssten die eigentlich so sauber sein, dass die Leute, die Ahnung davon haben, die jeden Tag damit arbeiten, dass die sich trauen, das zu trinken. So sauber müssen die doch eigentlich sein. Ne? Das wird nicht gehen, ne? weil ja viele Chemikalien einfach in flüssiger Form auftreten. Die kriegt man, ich wüsste jetzt nicht, wie man sowas rausgefiltert kriegt, ne? Aber eigentlich müsste das doch das Ziel sein.
Ja, weißt du, und selbst wenn wir wüssten, wie man es rauskriegt, es gibt ja auch so viele Stoffe, es werden ja stetig neue Stoffe irgendwie auch entdeckt, die problematisch nicht nur für uns sind, sondern eben auch für Tiere. Es gab vor ein paar Jahren ein Riesenproblem im Westen von Kanada, da sind ganz, ganz viele Lachse sind auf einmal einfach gestorben. Und woran hat es gelegen? Dann haben sie die Stoffe untersucht, die im Gewässer drin waren. Und das ist tatsächlich ein Weichmacher, der im Reifenabrieb zu finden ist, also in Autoreifen. Und dieser Stoff, der dient dazu, dass ja eben Reifen weich bleiben, trotzdem sie eben der Sonne ausgesetzt sind. Und dieser Stoff ist hochgradig giftig für viele verschiedene Lebewesen, nicht nur für Lachse, aber gerade für Salmoniden eben besonders. Die sind da besonders, also besonders sensibel gegenüber. Und das sind dann Stoffe, das ist ja manchmal dieses Gefühl, was WissenschaftlerInnen, glaube ich, auch haben, dass sie ständig hinterherrennen hinter den Problemen und irgendwie irgendwas stirbt, irgendwas kippt um, irgendwas, ja, und dann muss man erstmal schauen, woran hat es jetzt irgendwie gelegen und was ist es jetzt? Und teilweise sind es eben Stoffe, über die hat man noch gar nicht so die Kenntnisse gehabt und gar nicht so die Ahnung gehabt, weil wir einfach so kreativ sind in dem, was wir da so herstellen und da so reinmischen in alle möglichen Gebrauchsgegenstände, dass ja, wir teilweise überhaupt gar keine Ahnung haben, was das für Effekte hat.
Also das heißt, wir müssten eigentlich weniger Stoffe haben, die übersichtlich sind, die gut erforscht sind. Weil wir haben ja wirklich im Alltag, also gerade diese, das fällt ja auch in den Bereich Mikroplastik, ne, diese Reifenabriebe, das haben wir bei unseren Schuhen, das haben wir bei unserer Kleidung, das haben wir bei Farbe, ne, also wenn man seine Gartenbank streicht und die Blätter abblättern heißt, das Zeug fällt runter und irgendwann wird's abtransportiert mit dem nächsten Regenwasser. Ja. Ne? Da bröselt's und rieselt's eigentlich überall. Aber ich glaube, ja, wo man schon mal anfangen könnte, wäre vielleicht die heimische Toilette, wenn man da nicht alles reinkippt, was da unter Umständen eben nicht reingehört. Ne? Weil so mal die Kläranlagen müssen ja nur das rausfischen, was irgendjemand woanders in die Toilette geschmissen hat. Ne? Ja. Ich weiß nicht, so, also es muss ja nicht die Toilette sein, es kann auch die Badewanne oder Dusche sein. Ne? Was benutzt du zum Beispiel besonders umweltfreundliches Duschgel? Oder weil das Zeug landet ja nachher bei deinen Lieblingen draußen. Ne?
Ja. Also beim Duschgel und Shampoo tatsächlich nicht, nein. Aber beim Waschpulver zum Beispiel ist es so, dass Waschpulver, was in Puderform oder in fester Form da ist, leichter wieder in den Kläranlagen rauszubekommen ist als flüssiges Waschmittel. Und das ist zum Beispiel was ich benutze im Gegensatz zu flüssigen Waschmittel. Ja.
Okay, das ist schon mal ein Hinweis. Also das kann man schon mal als einen Tipp nehmen. Ja. Ich habe mal gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, bei Geschirrspülmittel, was in so Plastikfolie eingepackt ist, die sich auflöst, dass das aber doch nicht richtig gut ist. Nee. Also dass es doch eben nicht so auflöst, sondern doch Mikroplastik gibt. Stimmt das? Weißt du da was drüber?
Naja, das heißt auflöst. Die Stoffe werden ja nicht einfach irgendwie wegkatapultiert. Also die Bestandteile sind ja trotzdem da. Also ich verstehe, dass das für einen selber vielleicht sehr praktisch ist, aber es wäre dann doch vielleicht ganz schön, wenn man sich die Mühe machen kann und diesen Tab irgendwie auspackt und dann ohne Plastik da rein. Wirft, ja.
Ja, es ist aber auch mal ein wichtiger Hinweis, ne? Steht da extra drauf, braucht man nicht auspacken, löst sich auf. Klar, das ist natürlich vollkommen recht. Das vergeht ja nicht zu nichts. Nee. Gibt's ja nicht. Ne? Also die Tabs dann doch bitte auspacken. Ja. Und die Plastikhülle separat wegwerfen. Ja gut, das sind jetzt schon mal so Kleinigkeiten. Da kommt ja jede Menge zusammen, ne? wenn man das schaut von den Haushalten.
Grundsätzlich ist meine Empfehlung da einfach auch immer irgendwie mal auf die Dosierempfehlungen zu schauen, ne? Und da einfach nur das zu benutzen, was man wirklich braucht. Weil ich glaube, da ist vielleicht auch ein viel Einsparpotenzial natürlich dann auch für den eigenen Geldbeutel wieder, wenn man ja eben einfach nur das benutzt, was man tatsächlich braucht an Menge. Und zum Beispiel auch Verschmutzungsgrad. Also da gibt es ja vernünftige Dosierempfehlungen und da kann man sich auch zum Schutz der eigenen Kleidung auch mal ganz, ganz gut vielleicht dran halten.
Ja. Wie sieht's denn? Also es sind ja mal so, schon mal so ein paar kleine Tipps für den Alltag und ich finde es immer besser, kleine Sachen als gar nichts machen. Ja. Ne? Also man kann sowieso als Einzelperson nicht alles ändern. Ne? Dazu gibt es Regierungen, dafür gibt es Gesetze, da müssen andere Leute ran, aber so ein paar Sachen im Alltag. Also wenn man schon mal anfängt, die Tabs auszupacken, das wäre schon mal was. Könnte man schon mal starten. Das führt mich zu der letzten Frage. Wie optimistisch bist du generell, dass wir die Kurve kriegen? Also in Bezug auf Wasser, in Bezug auf alles, weil du hast vorhin natürlich das Wichtige gesagt, ne? Dein Wunsch wäre, dass Politik auf Wissenschaft hören würde, weil es liegen ja genug Fakten auf dem Tisch, um zu handeln. Es passiert aber dann doch immer zu wenig. Ne? Ja. Wie optimistisch bist du insgesamt?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, was heißt die Kurve kriegen. Ne? Also die Erde wird es auch weiterhin geben und es wird auch weiterhin Leben auf der Erde geben. Aber wenn wir noch ein lebenswertes Leben haben möchten, und zwar nicht nur für ein paar elitäre Menschen, die sich das leisten können, in Gegenden zu ziehen, die dann irgendwie bewohnbar sind, dann müssen wir echt anfangen, uns zusammenzureißen und jetzt mal wirklich alle irgendwie in die gleiche Richtung schauen und irgendwie da einfach mit härteren Maßnahmen und Beispielen einfach irgendwie vorangehen. Und ich weiß nicht, wie optimistisch ich da bin. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch nicht schlimm genug ist, dass wir es kapiert haben. Ich glaube leider tatsächlich, dass es erst noch schlimmer werden wird, bevor wir das verstanden haben, wie sehr auch wir in Deutschland davon beeinträchtigt sind. Und ich muss sagen, gerade wenn man dann teilweise im Ausland lebt und einfach auch andere Kulturen und anderen Umgang damit einfach mitbekommt. Also zum Beispiel in Schweden ist das einfach Standard, dass Wärmepumpen in Häusern installiert sind, die in den 70ern und 80ern gebaut worden sind. Das ist Standard. Es gibt so gut wie gar keine Öl- und Gasheizung in einem Land, was deutlich kältere Temperaturen im Durchschnitt hat als Deutschland. Wir reden über Schweden und dann ist es 2023 oder 2024 in Deutschland. Und ich verstehe das, dass das finanziell eine Hauruck-Aktion vielleicht ist und dass da viele überrumpelt worden sind. Aber wenn es seit 40, 50 Jahren in einem skandinavischen Land möglich ist, dann ist das auch etwas, was wir 2024 in Deutschland hinkriegen können. Und da müssen dann alle einfach zusammen dran arbeiten. Und da ist natürlich auch die Politik gefragt, das so rüberzubringen, dass eben die Menschheit, dass die Bevölkerung damit nicht überfordert ist. Aber wir müssen einfach verstehen, dass wenn wir nichts tun, wir uns selber unser eigenes Grab schaufeln und es nicht darum geht, den süßen Eisbären irgendwie zu schützen, sondern uns selber zu schützen.
Ja, das heißt aber, du bist schon noch optimistisch, dass das klappen kann oder doch nicht?
Ich glaube tatsächlich, dass ich da pessimistisch bin. Also es ist vielleicht auch einfach, wenn ich mit meinen Studierenden irgendwie Vorlesungen halte und da alle möglichen Themen durchgehe, und es ist so unfassbar deprimierend, auch als WissenschaftlerIn da sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und immer zu sehen ist, wie viele Probleme wir tatsächlich haben und dass wir irgendwie mit so einem Feuerlöscher immer nur hinterherrennen sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sich unsere Welt in den nächsten 100 Jahren drastisch verändern wird und wir zurückblicken werden und uns Gedanken uns denken werden, hätten wir mal. Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich bin, wenn du mich fragst, Pessimist oder Optimist, dann sehe ich das nicht sehr optimistisch für die Zukunft.
Das ist interessant. Also dann gebe ich dir mal meinen Optimismus oder meine Zuversicht mit auf den Weg. Ich glaube wirklich, dass wir das, ich glaube schon, dass wir die Kurve kriegen. Ich gebe dir recht, das wird noch schlechter werden. Also selbst wenn wir jetzt sämtliche Emissionen auf Null setzen, dann haben wir, haben wir ja noch einen Nachlauf im Klima, ne, über viele Jahrzehnte. Und wir haben ja vor allem das Problem Artensterben, Umweltkrise insgesamt, ja, immer noch nicht gelöst. Ne? Aber trotzdem gibt es so viele Dinge, die jetzt parallel hochlaufen. Ich sag mal zwei Beispiele. Ich glaube, es war Lindner, der die Kohlekraftwerke länger laufen lassen will, vielleicht immer noch, ne, bis 2038, wo selbst der RWE-Vorstand sagt, nee, wir wollen 2030 aussteigen. Oder, das ist eine Meldung von vor ein paar Tagen, da fordert die Automobilindustrie ab 2045 kein Benzin und Diesel mehr zu verkaufen. Das betrifft dann ja auch Altfahrzeuge. Also fordert die Automobilindustrie. Jetzt könnte man sagen, ja, die wollen ja auch neue Fahrzeuge verkaufen. Ist ja mal wurscht. Ne, eine ganze Zeit lang haben die ja die Verbrennerfahne hochgehalten. Das machen die auch nicht mehr. Zumindest nicht als Verband. Das ist jetzt alles nur so Einzeldinge. Aber da blitzen jetzt immer mehr so Nachrichten raus, wo man denkt, ah ja, da sind große Umwälzungen im Gange. Ob die schnell genug sind, das weiß ich natürlich auch nicht. Deswegen bin ich halt, das weiß ja keiner, sonst müssen wir eine Kristallkugel haben. Aber ich glaube schon, dass wir die Kurve zumindest so kriegen, dass wir nochmal, ich sag mal, mit zwei blauen Augen davon kommen. So, ne, die werden wir uns einkassieren, egal was wir machen. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, wir brauchen zum Beispiel hier in Deutschland, das hört sich jetzt zynisch an, aber noch ein paar trockenheiße Sommer. Meine Wunschvorstellung übrigens, weil du sagst, du wünschst dir, dass Politikerinnen und Politiker der Wissenschaft zuhören. Meine Wunschvorstellung wäre, dass Entscheidungen zum Klimawandel, zur Klimakrise, zur Umweltkrise im heißen Sommer getroffen werden. Ich glaube echt, dass die Leute dann anders entscheiden.
Das ist ja mal
man sieht das ja auch an den Wahlumfragen.
Sehr kreativ und ich finde das ein richtig guter Vorschlag. Ja.
Aber ich glaube, es läuft auch im Ernst so, ne? Sobald es im, also dieses Jahr ist ja gut gelaufen, aber in den trockenen Sommern, sobald es im Oktober angefangen hatte zu regnen, ist das Thema durch. Mhm. Dann gibt es keine Klimakrise mehr, weil es wird ja kühl und es regnet. Deswegen würde ich mich echt freuen, wenn solche Entscheidungen wirklich im heißen Sommer getroffen werden. Also es ist wirklich im Ernst gemeint. Weil dann glaube ich, wenn man es fühlt, wir sind ja emotionale Wesen, dann nimmt man das als Bedrohung wahr und dann fällt es einem leichter, Änderungen zu akzeptieren, die im Übrigen gar nicht schlechter sein müssen. Es wird halt anders. Wird anders. Menschen mögen anders nicht.
Ja,
ne?
Ja. Ich hoffe, du hast recht.
Also deswegen, ich bin da zuversichtlich. Wir können uns ja mal, also meine Restlaufzeit ist ja nicht mehr so lang wie deine, aber sagen wir mal, in 20 Jahren noch mal drüber unterhalten. Das möchte ich schon.
Ich wünsche mir sehr, dass du recht hast, ja.
Ja, gut, Jana. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass du dich hier aus Dänemark zugeschaltet hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit den Studierenden. Hoffe, dass da ganz, ganz viele Menschen dann in die Welt rausgehen und dran mitarbeiten, dass meine Zuversicht Realität wird. Und deine Hoffnung natürlich auch.
Das also ist schön. Vielen Dank. Ja, mach's gut. Ciao.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.